Vor einigen Jahren saßen meine Frau und ich bei Bekannten in ihrem Haus. Gute, liebe Freunde. Und sie hatten dieses Haus Jahre zuvor gekauft und sie hatten wirklich alles investiert, um es in Schuss zu bringen, auszubessern, zu renovieren. Es wurde gebaut, es wurden Dinge verändert an dem Haus und der Mann hatte eine wirklich gute Arbeitsstelle und dieses Haus war wirklich ein kleiner Traum. Es war, wie Spurgeon sagen würde, ein Kleinod. Die Familie hatte es zu einem gemütlichen Zuhause gemacht, ein Heim. Und ich erinnere mich noch daran, dass das Ehepaar über die ganzen Arbeiten an dem Haus sprach und dann machten sie eine Aussage, die mich völlig überraschte. Der Mann sagte, dass sie es so schön haben in dem Haus. Aber wenn Gott will, dass sie irgendwo anders hingehen, würden sie das Haus wieder verkaufen. Ich dachte darüber nach und ich habe es nicht wirklich geglaubt, denn das Haus war wirklich schön. Es war wirklich ein gemütlicher Ort, noch heute erinnere ich mich dran. Und sie hatten so viel Arbeit reingesteckt. Einige Zeit später trafen wir uns wieder und sie erzählten uns, dass ein neuer Leiter für eine Gefährdetenhilfe gesucht würde. Und dass sie im Glauben diesen Schritt gehen wollten. Das bedeutete, er kündigte seinen guten Job bei der Pharmaindustrie, mehr muss ich nicht sagen, und dass sie das Haus verkaufen. Und sie waren erst kurz vorher mit allen Renovierungen durch. Nur ein paar Wochen, meine ich, zuvor hatten sie die letzte große Sache abgeschlossen. Und sie hatten das wirklich ernst gemeint. Und ich erinnere mich, dass er sagt, das Haus ist auf Zeit, solange Gott uns hier haben will. Und wenn wir uns auch wohlfühlen, wir hängen nicht daran, wenn wir gehen sollen, dann verkaufen wir. Und das hat mich wirklich sprachlos gemacht. Wie kann man nur so ein schönes Haus verkaufen? Wie kann man nur so einen guten Job kündigen? Wie können die dann in eine Gefährdetenhilfe ziehen, wo sie wenig Privates haben, wo es viel kleiner ist und wo diese ganzen Männer, die aus dem Knast kommen, mit ihnen zusammenleben? Und wisst ihr was? Sie zogen das durch. Sie verkauften das Haus, sie zogen um in diese Gefährdetenhilfe. Die Frage ist, wie? Wie? Wie konnten die das machen? Waren die einfach mental stark? Oder waren das so Leute, denen das halt leicht fiel, Dinge zu verkaufen? Oder vielleicht war der Herzenswunsch viel größer und deswegen war es einfach. Oder sprang bei der Arbeit viel mehr raus? Nein, nichts davon ist die Antwort. Die Antwort ist einfach. Sie hatten Gottvertrauen. Sie hatten Gottvertrauen. Und auch wenn dieser Weg ein sehr herausfordernder Weg war und es war nicht die einzige Herausforderung, das Haus zu verkaufen und den Job zu kündigen, es kam so viel mehr dazu. Sie waren davon überzeugt, dass Gott treu ist und sie vertrauten auf Gott, dass er alles in seiner Hand hat. Und ich kann so viel sagen, der Weg dieser Familie ging mit Schwierigkeiten und Herausforderungen weiter. Warum waren sie trotzdem bereit, diesen Weg zu gehen? Weil sie fest davon überzeugt waren, dass sie Gott vertrauen können. Und dass Gott alles gehört, inklusive diesem Haus. Und dass er derjenige ist, der über alles verfügt. Ihre theologische Überzeugung hatte eine deutliche Auswirkung auf ihr Leben. Und es wurde klar darin sichtbar. Wir werden, Theo hat es vorhin schon gesagt, eine kleine Unterbrechung machen in unsere Kolosserreihe. Und wir werden uns mit dem wichtigen Thema von Geld und Geben beschäftigen. Das ist ein Thema, wo der klassische Deutsche sagt, spricht man nicht drüber. Über Geld spricht man nicht. Und doch ist es wichtig. Die Welt und wahrscheinlich auch der eine oder andere Christ sagt, das geht niemandem was an, das ist doch meins. Und Unter Christen gibt es viele unterschiedliche Gedanken dazu. Ich will die zwei Extreme kurz aufzeigen. Die einen sagen, Geld ist unbiblisch. Wir dürfen gar nichts haben. Ein Hocker und ein leeres Zimmer reichen. Die andere Gruppe sagt, Geld und Besitz gehört mir. Das habe ich mir erarbeitet. Ja, nicht wie die Leute, die irgendwie Geld vom Staat bekommen. Aber wisst ihr, das Ziel dieser Reihe ist, dass ihr in dieser wichtigen Thematik biblisch reift und dass ihr gefestigt werdet. Und vielleicht ist es euch nicht bewusst, aber die Bibel redet an 800 Stellen über das Thema Geld und Besitz. 800 Stellen. Man könnte meinen, es sei ein wichtiges Thema. Und wisst ihr, wir haben in unserem täglichen Leben wohl mit kaum etwas so viel zu tun wie mit Geld und Besitz. Deine Wohnung und selbst dein Körper sind von Besitz umgeben. Selbst die Klamotten, die du anhast, sind dein Besitz. Und du benutzt wahrscheinlich tagtäglich Geld, um etwas zu bezahlen. Oder du bekommst Geld. Die einen bekommen Taschengeld, die anderen bekommen Geburtstagsgeld. Du bekommst deinen Lohn, du bekommst Zuschüsse vom Staat oder manche bekommen sogar schon Rente. Und wir haben so viel damit zu tun und treffen so viele Entscheidungen, auch unterschwellig, dass wir manchmal so vergessen, sogar vergessen, warum wir die Entscheidung treffen, und es ist ein Reflex geworden. Vielleicht sind die Entscheidungen bei dir sogar schon zu dieser Art Reflex geworden, weil man so viel damit zu tun hat, na, dann handelst du einfach, wie du es immer gemacht hast. Und du machst dir gar keine Gedanken mehr darüber. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, was sagt eigentlich Gott in seinem Wort zu diesem Thema. Und wisst ihr, ab und zu hören wir solche Geschichten wie zu Anfang mit diesem Haus. Und du kannst dir jetzt die Frage stellen, gilt das auch für mich? Soll ich jetzt mein Haus verkaufen, wenn du eins hast? Soll ich mein Auto verkaufen? Soll ich jetzt meine Klamotten verkaufen? Darf ich eigentlich überhaupt was haben? Aber ihr Lieben, das ist gar nicht das erste Thema, was wir angehen werden. Denn es gibt ein viel grundlegenderes Thema, welches das Fundament zu dieser ganzen Thematik bildet. Es ist wie ein aus Beton gegossenes Fundament, die Bodenplatte beim Haus, die dafür sorgt, dass das Mauerwerk gerade stehen bleibt. Es ist die biblische Wahrheit, die Grundlage zu all dem, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Denn wenn es um Geld und Geben geht, dann brauchst du zuallererst eine Sache. Gottvertrauen. Und wir werden uns heute drei Realitäten ansehen, damit du Gott vertraust und ihn ehrst. Drei Realitäten, damit du Gott vertraust und ihn ehrst. Erstens, Gott ist allmächtig. Das ist die Grundlage. Gott ist allmächtig. Zweitens, der Mensch ist misstrauisch. Und drittens, der Christ ist sorgenfrei. Um uns eine gute Grundlage zu legen und im Gottvertrauen zu wachsen, werden wir uns heute zum großen Teil mit Esra, mit Haggai, mit den Psalmen, aber auch mit Matthäus beschäftigen. Und das Ziel ist, dass ihr in eurem Vertrauen zu Gott wächst und dass ihr in seinem Wesen verankert werdet, damit ihr gute und weise Entscheidungen trefft und Gott mit eurem Besitz ehrt und reichen Lohn empfangen werdet. Genau wie in den Briefen, zum Beispiel in dem Kolosserbrief, starten wir heute mit der theologischen Grundlage, denn alles basiert nachher auf der theologischen Grundlage. All unser Handeln und all die Auswirkungen bei den Entscheidungen, die wir treffen. Gott ist allmächtig, das ist unser erster Punkt. Um eine gesunde biblische Einstellung zu Gott, zu Geld und Geben zu bekommen, musst du wissen, Gott ist allmächtig. Das ist die Grundlage, die fest in deinem Herzen verankert sein muss. Diese theologische Grundlage, sie wird in den alltäglichen Situationen, aber auch in den Anfechtungen dein Anker sein und deine Zuversicht, damit du dich um nichts sorgst, sondern mit Freude Gott mit deinem Besitz ehrst. Schlag bitte gemeinsam mit mir den Psalm 153 auf. Psalm 153. Entschuldigung, 135. Ist gut, dass ihr mitgeguckt habt. Psalm 135. In diesem Psalm werden die Sänger und die Hörer dazu aufgefordert, Gott zu loben. Und wenn ihr den Psalm durchlest, dann seht ihr, es ist wie eine Klammer. Am Anfang des Psalms, die ersten Verse, ein Aufruf zu, lobt Gott. Und die letzten Verse des Psalms, ebenfalls eine Klammer, lobt Gott. Und diese Klammer ist um die theologische Wahrheit, die der Psalmist abbildet, in der Mitte aufgezeigt. Das Lob gründet sich auf der dargelegten Wahrheit. Und man kann das an vielen anderen Stellen sehen, diese Wahrheit, nämlich die Allmacht Gottes. Aber gerade im Psalm 135 wird es so schön abgebildet. Und wir fangen an mit den Versen 4 bis 5, die diese theologische Wahrheit zeigen. Das ist direkt nach dem Aufruf zum Lob. Und dort schreibt der Psalmist: Denn der Herr hat sich Jakob erwählt, Israel zu seinem besonderen Eigentum. Denn ich weiß, dass der Herr groß ist. Ja, unser Herr ist größer als alle Götter. Womit der Psalmist hier startet, ist, dass er erstmal klarstellt, dass Gott selbst derjenige ist, der sich Israel erwählt hat. Seht ihr das? Und diesen Vers wird der Allmachtsanspruch Gottes schon so klar, denn er kann sich ein Volk zu seinem Eigentum rausnehmen und er macht es sogar noch zu seiner Perle. Und nicht mal der größte Herrscher dieser Welt kann einfach einen Eigentumsanspruch auch komplett geltend machen. Wir sehen zwar immer wieder in der Geschichte, und das ist auch ganz aktuell das Thema, dass Herrscher versuchen, sich andere Länder anzueignen, aber selbst wenn ihnen das gelingt, so wechselt das Eigentum doch wieder hin und her. Und ist der Herrscher tot, so fällt das Land dann doch oft wieder an jemand anders zurück. Anders bei Gott. Anders bei Gott. Der Psalmist beschreibt in Vers 5 sogar, dass Gott größer als alle Götter ist. Und damit macht er deutlich, dass es niemanden neben Gott selbst gibt. Niemand ist auch nur annähernd auf seiner Ebene. Und niemand kann Gott auch nur den geringsten Teil seiner Macht streitig machen. Und um die Allmacht in diesem Fall noch deutlicher zu machen, beschreibt er in den Versen 6 bis 14 unterschiedliche Gebiete, die exemplarisch aufzeigen, dass seine Allmacht vollumfänglich ist. Und die Gebiete seiner Allmacht sind die Gesamtheit der Welt und das Universum. Es sind die Tiefen und die Höhen. Er herrscht unten auf der Erde und er herrscht oben im Himmel. Er ist der ultimative Richter. Er ist der König und er ist der Besitzer von allem. Schaut mal in den Vers 6 rein. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er. Im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Alles, was Gott wohlgefällt, das tut er. Und seht ihr, wie hier alles mit eingeschlossen wird? Alles? Alles? So wie der Psalmist in Psalm 139, Vers 9 sagt, nähme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der von seiner Allmacht ausgenommen ist. Er herrscht über alles. Nicht der kleinste Fleck, nicht der entlegenste Ort ist außerhalb seiner Reichweite. Nicht mal am sogenannten Point Nemo. Dieser Point Nemo ist 2688 Kilometer vom nächsten Festland entfernt. Im Vergleich, die Raumstation ISS ist 408 Kilometer entfernt. Und auch nicht der Gammastrahlenausbruch, der im April 2009 vom SWIFT-Weltraumobservatorium der NASA beobachtet wurde und geschätzte 13,14 Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Nicht mal kennt Gott, nein, Gott kennt alle diese Orte, aber er hat sie nicht nur geschaffen, sondern er tut auch, was ihm wohlgefällt an all diesen Orten. Sie sind aktiv in seiner Verwalterschaft. Und die Allmacht wird genau dadurch ausgedrückt. Was er tut, was ihm wohlgefällt, das tut er. Wo ist der Unterschied zu uns? Nun, ihr wisst jetzt alle, Point Nemo existiert, richtig? Das heißt aber nicht, dass ihr dort was machen könnt. Selbst wenn ihr ein Haus dort bauen wolltet, ihr würdet es wahrscheinlich nie in eurem Leben schaffen. Selbst wenn du dir so sehr wünschst, bei diesem Gammastrahlenausbruch dabei zu sein, du wirst nie dort sein. Du wirst nicht mal was verändern können. Aber Gott tut, was ihm wohlgefällt, und zwar egal wo. Egal wo. Vers 6 und 7, Psalm 135, Vers 6 und 7. Alles, was dem Herrn wohlgefällt, das tut er im Himmel und auf Erden, in den Meeren und in allen Tiefen. Er lässt Dünste aufsteigen vom Ende der Erde her. Er macht Blitze beim Regen und holt den Wind aus seinen Speichern hervor. Und seht ihr, welche Bereiche hier abgedeckt werden? Es ist der Himmel, die Erde, die Meere, die Tiefen. Er beschreibt damit die Gesamtheit der Orte, die existieren, bis hin zum Himmel. Und dann macht er es nochmal ganz praktisch. Gott kontrolliert das Wetter, und zwar aus jeder Richtung. Seht ihr das? Der Nebel von unten, die Blitze und der Regen von oben und der Wind von allen anderen Richtungen. Und der Psalmist, er beschreibt das so bildlich hier, so plakativ, damit wir verstehen, es ist die Gesamtheit des Raums, in denen Gott in Allmacht herrscht. Ist irgendein Ort davon ausgenommen? Nein, es ist kein Ort davon ausgenommen. Das wäre wie wenn du ins Wasser springst, untertauchst und jemand fragt dich, wo ist das Wasser? Nun ist es unten, oben, rechts, links, vorne, hinten. Alles umschließt dich mit Wasser. Und so ist Gottes Allmacht auch nicht beschränkt. Und im nächsten Vers wird noch ein Aspekt dieser Allmacht deutlich. Vers 8, schaut rein. Er schlug die Erstgeborenen Ägyptens vom Menschen bis zum Vieh. Gott ist auch Richter. Aber er ist nicht irgendein Richter, sondern seine Macht reicht so weit, dass er über Leben und Tod entscheiden kann. Er gibt Leben und er nimmt Leben. Und das wurde sehr deutlich, als er das Gericht an den Ägyptern ausübt, die das Volk Israel in Sklaverei hielten. Gott zeigt erst Langmut, aber das Gericht kam doch gewiss. Wer kann Leben nehmen nur durch das Wort seines Mundes? Gott, nur Gott alleine. Wer kann so ein Gericht ausüben? Niemand, nur Gott alleine. Schaut in den Vers 9. Er sandte Zeichen und Wunder in deine Mitte, Ägypten, gegen den Pharao und alle seine Knechte. Und seine Allmacht erstreckt sich über ein noch weiteres Gebiet. Er kann Wunder vollbringen, die kein Mensch tun kann. Er kann diese Wunder und Zeichen tun. Und wir können das in den 10 Plagen nachlesen. Es sind Dinge, die die Naturgesetze aufheben. Es sind Elemente, die ihre Form ändern, was eigentlich gar nicht möglich wäre. Wasser zu Blut. Froschschwärme kommen und gehen. Staub wird zu Stechmücken. Eine Fliegenplage ist örtlich abgegrenzt. Es gibt eine Viehpest, es gibt Beulen und Geschwüre. Es gibt Hagel, der aber Israel verschont. Es gibt Heuschrecken, die kommen und durch Gottes Hand wieder gehen. Es gibt eine plötzliche Finsternis. Und es gibt den Tod aller Erstgeburt. Gottes Allmacht erstreckt sich auf jeden existierenden Ort, auf Leben und Tod und auf die Elemente und Naturgesetze dieser Welt. Vers 11 und Vers 10. Er schlug große Nationen und tötete mächtige Könige. Sihon, den König der Amoriter, und Og, den König von Bashan, und alle Könige Kanaans. Hier zeigt sich Gottes Herrschaft über alle Könige. Er herrscht über jede Regierung, über jedes Königreich. Alles ist ihm unterworfen und nichts kann sich seinem Befehl widersetzen. Jedes Königreich, jedes Land, jede Regierung besteht nur so lange, wie er möchte. Welche Nation und welche Könige? Schaut mal in den Vers, sie werden beschrieben. Dort steht die Großen und die Starken. Nun, wir könnten noch meinen, ja, vielleicht hat Gott über die Kleinen und Schwachen Macht. Aber hier wird gesagt über die Großen und Starken. Nicht mal sie haben den Hauch einer Chance, gegen Gottes Allmacht zu bestehen. Wie ein Fisch, der an einer Angel hängt, führt Gott sie dorthin, wo er sie haben will. so wie es seiner Hand wohlgefällt. Die Verse 12 und 13. Und er gab ihr Land als Erbe seinem Volk Israel. O Herr, dein Name währt ewig. Herr, dein Gedenken bleibt von Geschlecht zu Geschlecht. Und hier in den Versen wird er uns noch als Besitzer vorgestellt. Wieso Besitzer? Nun, nur derjenige, der etwas besitzt, kann auch etwas vererben. Und so ist seine Allmacht über jeglichen erdenklichen Ort, über Leben und Tod, über alle Elemente, die Naturgesetze und alle Lebewesen, über jede Regierung und jedes Land und über jeglichen Besitz auf dieser Welt und im Universum und was man noch alles sich erdenken kann. Damit ist klar, es gibt nichts, worauf Gottes Allmacht sich nicht erstreckt. Nichts, aber auch nichts sich seiner Herrschaft und Allmacht vorenthalten. Ich fuhr mal mit meinen Kindern im Auto und dann fingen sie an zu fragen, Papa, gehört dieser Baum Gott? Ich sage, ja, dieser Baum gehört Gott. Gehört dieser Strauch auch Gott? Ich sage, ja, dieser Strauch gehört auch Gott. Und Papa, wem gehört dieses Haus da? Und er zeigte auf ein Haus einer Wohnsiedlung. Und ich stutzte kurz, wollte ansetzen und wollte sagen, nee, das gehört dem Besitzer. Aber in dem Moment wurde mir klar, es gehört Gott. Selbst das gehört Gott. Versteht ihr? Alles gehört Gott. Und er tut mit allem, wie es ihm wohlgefällt. Und er macht es überall. Er ist der Besitzer und Herrscher von allem. Worüber herrscht er denn mit seiner Allmacht und was gehört ihm? Die Welt? Das Wasser der Meere? Die Tiere des Feldes? Was mit dem Wetter? Und was ist mit den Regierungen auf dieser Welt? Was ist eigentlich mit der Firma, wo du arbeitest? Und was ist mit dem Auto, das du fährst? Was ist mit deinem Leben? Und was ist mit deinem Haus? Was ist mit den Lehrern in deiner Schule? Was ist mit dem Joghurt in deinem Kühlschrank? Und dem Geld auf deinem Konto? Und den Schuhen, die du gerade trägst? Und mit den Haaren, die du noch auf deinem Kopf hast? Und dem iPhone in deiner Tasche? Und dem Kuchen am Buffet hinten? Und dem Apfelbaum in deinem Garten? Und was ist mit der körperlichen Kraft, die du hast? Wozu beherrscht in diesen Fällen Gott? Was ist die Antwort? Über alles. Ja, die Antwort ist ja. Er ist der Besitzer von all dem, was ich eben aufgezählt habe. Und er tut mit seiner Allmacht das, was ihm wohlgefällt. Und wie sich diese Allmacht auswirkt im Leben von Menschen, das wollen wir uns jetzt ganz praktisch ansehen, und zwar am Buch Esra. Schlag bitte das Buch Esra auf, und zwar das Kapitel 1. Esra, Kapitel 1. Das Volk Israel war zu dieser Zeit schon sehr lange Zeit in Gefangenschaft gewesen. Ihr Heimatland lag brach, der Tempel war zerstört und lag in Trümmern. Es war sozusagen eine Geisterstadt ohne Mauern. Und jetzt versetzt euch in die Lage des Volkes. Weit weg von der eigentlichen verheißenen Heimat, aber zu diesem Zeitpunkt gab es nicht mal den Ansatz einer sichtbaren Änderung. Und sie leben in einem Land, dessen König und dessen Volk gottlos ist. Und dann passiert plötzlich Folgendes. Hört gut zu und denkt darüber nach, was wir eben über Gottes Allmacht gelernt haben, während ihr zuhört. Wir lesen das Kapitel 1 aus dem Buch Esra. Und im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien, sodass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen ließ und sagen ließ, so spricht Kyros, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben, und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda ist. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört und mit dem sein Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist Gott, in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und mit Gold und mit Gütern und Vieh sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gott erweckte, um hinauszuziehen, um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Und all ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gütern und Vieh und Kleinodien, außerdem, was sie alles freiwillig gaben. Und der König Kyros gab die Geräte des Hauses des Herrn heraus, die Nebukadnezar aus Jerusalem weggenommen und in das Haus seines Gottes gebracht hatte. Und Kyros, der König von Persien, gab sie heraus durch Mithridat, den Schatzmeister, und übergab sie abgezählt Sesbazar, dem Fürsten von Juda. Und dies ist ihre Zahl: 30 goldene Becken, 1000 silberne Becken, 29 Messer sowie 30 goldene Becher und 410 silberne Becher von der zweiten Art und 1000 andere Geräte. Und die Zahl aller Geräte der goldenen und silbernen betrug 5400. Diese alle brachte Sesbazar hinauf, als die Weggeführten aus Babel nach Jerusalem hingeführt wurden. Wie groß ist die Chance, dass sowas passiert? Versetzt euch mal in die Lage. Wir würden sagen, das kann gar nicht sein. Aber Gott, der Allmächtige, er stört den Geist des Kyros auf, wie die Esra-Bibel übersetzt. Und er schickt einfach Gefangene wieder zurück, um sein Haus wieder aufzubauen. Aber damit nicht genug. Schaut nochmal in den Vers 4. Da steht, und jeder, der noch übrig geblieben ist an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Der König befiehlt sogar seinem Volk, dass sie den Juden noch Geld, Güter und Vieh mitgeben sollen. Das ist doch völlig absurd, oder nicht? Das wäre so, als würde die Regierung in Deutschland heute befehlen, dass die Leute in Brandenburg Geld für unseren Gemeindebau dazugeben sollten. Und zwar alles, was wir benötigen. Das wäre ein Wunder. Aber wisst ihr was? Genau das passiert hier. Aber nicht nur das. Vers 6 und 7, da steht noch drin und wird bestätigt, dass die Nachbarn die Hände mit silbernen und goldenen Geräten und Gütern und Vieh und Kleinodien und noch freiwilligen Sachen stärkten. Die Bewohner gaben ihnen sogar silberne und goldene Geräte mit. Und wisst ihr, was noch dazu kommt? Der König gab den geraubten Schatz zurück. Und wir würden sagen, selbst wenn ein König befiehlt seinen Untertanen, ja, gebt denen mal was mit, wie gering ist die Möglichkeit, dass der König auch noch den geraubten Schatz wieder zurückgibt? Aber hier zeigt sich die Theologie aus Psalm 135 in der Praxis. Gott hatte diese Verheißung schon vor langer Zeit gegeben. Und jetzt tut er genau das, was ihm wohlgefällt. In seiner Allmacht, die über jeden erdenklichen Ort ist, die über Leben und Tod ist, die über alle Elemente, Naturgesetze und Lebewesen ist, über jede Regierung und jedes Land und über all seinen Besitz. Und wir wissen, Gott besitzt alles. Er lenkt das Herz des Königs wie Wasserbäche. Und er startet die erste Rückführung zurück nach Jerusalem. Er lenkt das Herz des Königs, weil er Allmacht über jede Regierung hat. Er führt sein Volk von Babylon nach Jerusalem zurück, weil er Macht in jedem und an jedem Ort hat. Und er sorgt sogar dafür, dass fremde Menschen ihnen alles geben, was sie brauchen, um den Tempel aufzubauen und zu überleben. Weil er der allmächtige Herrscher über jeden Besitz ist. Ihm gehört alles. Und hier sehen wir die Allmacht Gottes in direkter Anwendung im Leben der Juden. Und Gott ist immer noch der gleiche. Denn er hat sein Wesen nicht verändert. noch ist seine Allmacht beschränkt worden. Damit du im Gottvertrauen wachsen kannst, musst du diese Wahrheit über Gott und seine Allmacht lernen. Und sie muss tief in dein Herz verankert werden. Und du musst in dieser Wahrheit leben. Es ist eine Realität, dass Gott allmächtig ist. Und es gibt keinen einzigen Ort, keinen einzigen Menschen, keinen einzigen Machthaber, kein einziges Ding, nichts, was davon ausgenommen wäre. Und das hat einen direkten Einfluss auf dich und dein Leben. Denn wenn Gott immer noch dieser Gott ist, dann gilt das auch für dein Leben. Gott, er hat die Macht über alles und ihm gehört alles und er tut alles zu seinem Wohlgefallen. Vielleicht hast du wieder angefangen, die Bibel durchzulesen. Dann nimm dir einen Marker, am besten eine Farbe, und dann fang mal an zu markieren überall, wo du von der Allmacht Gottes liest, was er tut und was über ihn gesagt wird. Und dann wirst du fest in dieser Wahrheit verankert und stellst fest, wie allmächtig Gott ist. Diese Wahrheit, sie stärkt dein Vertrauen auf den völlig allmächtigen Gott. Und du wirst sehen, Gott ist vertrauenswürdig. Aber um noch besser zu verstehen, wie essentiell diese Theologie ist, sehen wir uns jetzt an, was passiert, wenn Menschen Gott nicht vertrauen. Es ist die zweite Realität, die wir verstehen müssen. Und unser zweiter Punkt: Der Mensch ist misstrauisch. Wir haben uns gerade angesehen, durch welches großartige Werk und mit welcher Allmacht Gott sein Volk rückführt nach Jerusalem, um es wieder den Tempel aufzubauen. Und im Vertrauen auf Gott fängt dieses Volk auch ganz fleißig an. Sie fangen fleißig an, den Tempel aufzubauen, aber dann in Esra 3, Vers 7 steht Folgendes. Ja, da wird noch beschrieben, dass sie aufbauen. Sie gaben den Steinmetzen und den Zimmerleuten Geld und den Leuten von Zidon und Tyros Speise, Trank und Öl, dass sie Zedernholz vom Libanon auf dem Meer nach Jaffa brächten, wie es ihnen Kyros, der König von Persien, erlaubt hatte. Aber dann, Esra 4, Vers 4, da kommen die Feinde. Da suchte das Volk, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Wisst ihr, was dann passiert? Es passiert genau das, was versucht wurde. Das Volk hört auf. Und am Ende von Kapitel 4, die Verse 23 und 24, dort steht, als nun der Brief des König Artasasta von Rehum und Simsai, dem Schreiber und ihren Genossen, verlesen worden war, eilten sie nach Jerusalem zu den Juden und wehrten ihn mit Gewalt und Macht. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf. Und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des König Darius von Persien. Was ist passiert? Die Feinde drohten und das Volk hört auf zu bauen. Wir könnten jetzt sagen, aber das war ja auch gefährlich. Ist es nicht weise, dann auch erstmal eine Pause zu machen? Um zu verstehen, was hier der wirkliche Grund war, müssen wir uns ansehen, was der Prophet Haggai dazu sagt. Denn Haggai war ein Zeitgenosse. Und Haggai, wenn ihr den Propheten mal lest und wisst nicht, wieso er sagt, was er sagt, jetzt wisst ihr es, er spricht genau in diese Situation hinein. Haggai 1, die Verse 1 bis 4. Im zweiten Jahr des König Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr, der Herrscher. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber Zeit für euch, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Zwei Dinge, die auffallen. Erstens, in Vers 2 zitiert Gott das Volk, welches sagt, es ist noch nicht Zeit, das Haus des Herrn zu bauen. Seht ihr das? Und zweitens, in Vers 4 klagt Gott sie an, dass sie in ihren getäfelten, also noblen Häusern wohnen. Und das macht was deutlich. Das macht deutlich, dass sie statt den Tempel zu bauen, ihre Priorität verschoben hatten und nur noch an sich selbst gedacht hatten. Wie komme ich darauf, dass sie nur noch an sich selbst gedacht hatten? Nun, sie hatten an ihr Wohlergehen gedacht und keinerlei Gegenwehr gegen die Drohung der Feinde irgendwie angefangen. Aber vor allen Dingen hatten sie was vergessen. Was hatten sie vergessen? Gott ist allmächtig. Und dieser Auftrag, den Tempel zu bauen, von wem kam der denn? Er kam von Gott und Gott hat gesagt, jetzt ist die Zeit. Sie hätten auch vor Gott kommen können, ihn um Hilfe anflehen können, in dem Wissen, dass Gott die Macht hat, alles so zu lenken, wie es ihm wohlgefällt. Denn was ist unter der Allmacht der Herrschaft Gottes? Wir haben es im Psalm 135 gesehen. Die Könige, die Länder, der Besitz, die ganze Welt. Aber in Haggai Kapitel 1 war das Volk misstrauisch geworden. Sie hatten kein Vertrauen mehr auf Gott und das zeigte sich deutlich an ihren Handlungen. Ihnen fehlte Vertrauen auf die Allmacht Gottes und es führte dazu, dass sie geistlich völlig versagten. Und ihr Fokus war nur noch auf ihr Wohlergehen gerichtet. Sie hatten ihre Priorität so weit verschoben, dass sie es sich selbst wirklich gut gehen ließen. Aber das Haus Gottes und der Auftrag blieb im wahrsten Sinne des Wortes als Schutthaufen liegen. So klagt Gott sein Volk durch den Propheten an. Gott fragt nicht nach den Drohungen, seht ihr das in dem Text? Er sagt nicht, naja, waren da Drohungen, dann kann ich es verstehen. Nein, er macht ihnen hier direkt klar, dass ihre Handlungen seine Ehre direkt angriffen. Sie hatten durch ihr Handeln klar gezeigt, dass ihre Priorität bei ihnen selbst lag, anstatt bei Gott. Und die Drohungen und schwierigen Umstände waren keinerlei Ausrede. Nein, sie vertrauten Gott nicht, obwohl sie durch ein riesiges Wunder überhaupt erst nach Jerusalem gekommen waren. Versteht ihr? Sie hatten das ja miterlebt, das Wunder. Sie hatten das Geld und das Gold bekommen und jetzt waren sie in Jerusalem und haben gedacht, naja, Gott kann das nicht. Und jetzt können wir darüber nachdenken und sagen, wie können die nur? Wie können die nur? Mir wäre das nicht passiert, wenn ich so große Wunder in meinem Leben mal gesehen hätte. Aber in Wirklichkeit ist unser Leben doch so ähnlich, oder nicht? Wir haben das größte Wunder der Weltgeschichte an uns selbst erlebt. Nämlich, Gott hat dich aus deiner Sünde und Rebellion rausgerissen. Durch Christus hat er dich zu einem neuen Menschen gemacht, dir ein neues Herz gegeben. Du bist jetzt sein Kind. Er hat in höchstem Maße seine Allmacht bewiesen. Du bist komplett neu. Du hast den Heiligen Geist und weißt, dass sein Wort wahr ist. Du weißt, dass Jesus Christus dein Herr und dein Retter ist. Und gleichzeitig, wie oft hast du gezweifelt? Wie oft hast du gezweifelt? Hat Gott wirklich die Kontrolle? Wie oft hast du ihm nicht vertraut, sondern hast versucht, alles Vertrauen auf dich selbst zu legen? Und wisst ihr, Gott, er zeigt uns das ja manchmal so plastisch auf. Und ich durfte das heute Morgen erleben, denn ich wollte meine Predigt ausdrucken und mein Drucker zu Hause hat es nicht ausgedruckt. Ich hatte kein Papier, dann bin ich hierher gekommen und der Drucker hat sich trotz 10 Versuchen geweigert, weil er jedes Papier gefressen hat. Dann bin ich zum EBTC gegangen und der Drucker hat kein einziges Blatt ausgedruckt. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gezweifelt, weil ich gedacht habe, ich kann doch nachher nicht stehen ohne Predigt. Aber mir ist nicht in den Sinn gekommen, dass Gott allmächtig ist, bis zu dem Punkt, wo es mir klar wurde, warum all das passiert. Weil Gott aufzeigt, er hat doch die Macht über den Drucker. Die Kleinigkeiten sind's, wo wir zweifeln, dass Gott wirklich die Kontrolle hat. Ihr Lieben, wann immer wir Gott nicht vertrauen, fängt unsere Priorität langsam, aber sicher an, sich von Gottes Plan zu lösen. Und wir setzen uns dann selbst ins Zentrum. Und das passiert oft genug. Oft genug. Nachdem der Prophet Haggai das Volk zur Buße und Umkehr aufgerufen hatte, änderte sich die Einstellung und das Verhalten wieder. In Esra 5 kann man das ausführlich nachvollziehen, wie die Arbeiten wieder beginnen. Auch die Drohungen starten im Übrigen wieder. Doch sie bleiben standhaft und vertrauen Gott. Und was tut Gott? Was tut Gott, als sie standhaft bleiben und ihm vertrauen, obwohl die Drohungen genauso wiederkommen? Er, der Allmächtige, der Vertrauenswürdige, sorgt dafür, dass der große König dafür sorgt, dass die Arbeiten wirklich weitergehen können. Aber nicht nur das. Schaut mal, Esra 6, Vers 8. Esra 6, Vers 8. Da antwortet der König all den Völkern drumherum, die die Juden bedrohen. Und der König sagt, auch ist von mir befohlen worden, wie ihr die Ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs, von den Steuern jenseits des Stromes, diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Was für eine Demütigung für die Feinde. Sie hatten sich beschwert beim König und hatten die Hoffnung, jetzt hört es wieder auf. Und der König sagt nicht nur, lass sie weitermachen, er sagt sogar, bezahlt ihnen das. Er lenkt das Herz der Könige wie Wasserbäche so, dass sein Wille geschieht. Und sie müssen auch noch mehr Güter den Juden abgeben, damit der Tempelbau stattfinden kann. Denkt daran, Gottvertrauen ist essentiell, damit du Gott mit deinem Besitz ehren kannst. Wenn wir Gott nicht vertrauen, dann vertrauen wir auf uns selbst. Und das hat eine direkte Auswirkung auf deinen Umgang mit deinem Besitz und Geld. Deine Prioritäten werden sich verschieben und Gottes Ziel und seine Ehre werden nicht mehr im Fokus stehen. Wir finden dieses gleiche Prinzip im Neuen Testament an mehreren Stellen. Eine gute Stelle ist der 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, die Verse 17 bis 19. Dort sagt Paulus Folgendes. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Er warnt davor, weil er weiß, wir legen unsere Hoffnung gerne auf den Besitz. Er weiß, dass wir unsere Hoffnung gerne auf was anderes außer Gott legen. Aber seht ihr, wie Paulus hier deutlich macht, dass sie ihre Hoffnung auf den lebendigen Gott setzen sollen? Der Grund ist, weil Gott nicht tot ist. Das ist der Grund. Er ist der lebendige Gott, der mit Allmacht tut, was ihm wohlgefällt. Er herrscht über jeden erdenklichen Ort, über Leben und Tod, über alle Elemente, Naturgesetze und Lebewesen, über jede Regierung und jedes Land. Und ihm gehört alles. Und das ist der große Unterschied zu Geld. Welche Allmacht hat Geld? Welche Allmacht hat dein Besitz? Ist dein Besitz allmächtig an und über jeden Ort? Entscheidet dein Besitz über Leben und Tod? Hat dein Geld Kontrolle über Naturgesetze, Elemente und Lebewesen? Lenkt dein Besitz das Herz der Regierung und der Länder wie Wasserbäche? Und herrscht es über jede Regierung der Welt und jeden Besitz? Die Antwort ist nein. Es ist unbeständig. Heute hast du Geld, morgen kann es wertlos sein. So wie der Prediger im Prediger 5, Vers 18 sagt, auch wenn Gott irgendeinem Menschen Reichtum und Schätze gibt und ihm gestattet, davon zu genießen und seinen Teil zu nehmen und sich zu freuen in seiner Mühe, so ist das eine Gabe Gottes. Dort sehen wir schon, Gott gibt all die Sachen, er gibt sogar, dass du es überhaupt genießen kannst, aber dann In 6 Vers 2 sagt er, wenn Gott einem Menschen Reichtum und Schätze und Ehre gibt, sodass ihm gar nichts fehlt, wonach seine Seele begehrt. Wenn Gott ihm aber nicht gestattet, davon zu genießen, sondern ein Fremder bekommt es zu genießen, so ist das nichtig und ein schweres Leid. Seht ihr, wie unbeständig Besitz und Geld ist, wenn Gott nicht erlaubt, dass du es überhaupt genießen darfst? Wenn du dein Herz und Verstand im Gottvertrauen zur Ruhe bringst, dann wirst du ein sorgenfreier Christ. Wenn du dein Herz und dein Verstand im Gottvertrauen zur Ruhe bringst, wirst du ein sorgenfreier Christ. Und denk daran, Gott ist allmächtig. Aber viele Menschen misstrauen diesem vertrauenswürdigen Gott. Und das ist die dritte Realität, die du bedenken musst, um Gott mit deinem Besitz zu ehren. Nicht nur ist Gott allmächtig, nicht nur misstrauen viele Menschen Gott, sondern der Christ ist sorgenfrei. Im Neuen Testament finden wir all diese Prinzipien aus dem Alten Testament wieder. Jesus Christus selbst, der predigt in Matthäus 6 zu diesem Thema und er macht deutlich, warum wir uns um nichts sorgen sollen, was unseren Besitz und Geld angeht. Und wisst ihr, was er da macht und wie er das macht? Der Herr selbst verankert uns in der Allmacht Gottes, seines Vaters. Schlag bitte das Matthäus-Evangelium Kapitel 6 auf. Matthäus Kapitel 6. In den Versen 19 bis 24 macht er deutlich, dass wir uns Schätze im Himmel sammeln sollen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motte noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und hier können wir wieder den Fokus sehen, die Priorität, und unser Fokus soll auf die Ewigkeit ausgerichtet sein und nicht auf diese Erde. Und genau wie Haggai die Juden anklagte, Gott klagt sie an, weil sie den Fokus eben auf das Irdische gesetzt hatten, statt auf das Ewige und Geistliche, warnt der Herr uns hier davor, dass wir eben die gleiche Falle tappen. Das Problem, was er hier beschreibt, ist, dass der Umgang mit Geld und Besitz einen ganzheitlichen Einfluss auf uns haben. Es hat einen ganzheitlichen Einfluss auf uns. Es ist sozusagen ein Naturgesetz, was Gott geschaffen hat, das dafür sorgt, dass wir kein geteiltes Herz haben können. Entweder wir dienen dem Herrn und sind seine Knechte, oder wir misstrauen ihm und dienen dem Mammon, also dem Geld. Das ist, was er sagt. Es gibt kein geteiltes Herz. Und damit du Gott mit deinem Besitz ehrst und ihm vertraust, gibt der Herr Jesus uns hier in Matthäus 6, in den Versen 25 bis 34, eine ausführliche Beschreibung, wie wir als Christen leben sollen. Und wisst ihr, was sein Fazit ist? Sein Fazit steht in Vers 33. Und ihr kennt es sicherlich alle gut. Dort sagt er, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch alles dies hinzugefügt werden. Das ist das Fazit unter diesem kompletten Abschnitt über Geld und Besitz. Jetzt kommt die Frage. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Wie kannst du so mit deinem Geld umgehen, dass du zuerst das Reich Gottes im Blick hast? Wie kannst du mit deinem Besitz so umgehen, dass du nach dem Reich Gottes trachtest? Wie kannst du im Glauben so mutig sein, dass du bei deinen Finanzen zuallererst an das Reich Gottes denkst und freigebig gibst? Wie kommst du dahin, dass du im Glauben Schritte gehst und gibst, anstatt an deinem Besitz festzuklammern? Wie kommst du dahin, dass du im Glauben Risiken eingehst für das Reich Gottes? Oder ganz praktisch. Wie konnte die Familie ihr Haus verkaufen, das doch so toll war, und eine weniger bezahlte Arbeit angehen, die evangelistisch ist, unter Süchtigen? Wie kann jemand eine Beförderung nicht annehmen, um Zeit für Dienste in der Gemeinde zu haben, obwohl der Lebensstandard dann geringer ist? Wie kann jemand seinen Job als Beamter aufgeben, der so zukunftssicher ist, um sich in die Gemeinde zu investieren? Wie kann jemand zuerst eine bibeltreue Gemeinde suchen, um dorthin zu ziehen und dann einen Job zu suchen, anstatt den guten Job zu suchen und dann zu schauen, ob noch eine Gemeinde da ist? Wie kann jemand, der auf Jobsuche einen minderwertigen Job annimmt, weil er weiß, all die guten Jobs, die ich angeboten bekommen habe, sorgen dafür, dass ich viel Zeit von meiner Familie und meiner Gemeinde weg bin? Wie kann jemand die Berufswahl oder das Studium so suchen und ausrichten und leben, dass er noch Kraft hat, der Gemeinde und der Familie zu dienen und dadurch vielleicht nicht der Beste an der Uni zu sein? Wie kann jemand sein Geld, statt in viele Fonds und Sicherheiten zu investieren, in das Reich Gottes geben, um einen riesigen, aber nicht sichtbaren Lohn zu bekommen? Wie kann eine Mutter, statt einen gut bezahlten Job und Anerkennung zu haben, ihr Leben im Verborgenen in Kinder investieren und kein doppeltes Gehalt haben? Wie kann jemand im Rentenleben in einem niedrigen Standard im Dienst für die Gemeinde und die Gläubigen sein, anstatt das Geld zu nehmen, um durch die Welt zu reisen? Wie? Wie können Menschen sowas machen? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Wie können Menschen so ein Risiko eingehen? Wie können sie denn in Genügsamkeit leben? Wir müssen uns doch absichern. Wir müssen doch den Standard halten. Nein, eigentlich müssen wir den Standard immer wieder erhöhen. Wie kann man das nur machen? Wie kann man nur leben, ohne sich Sorgen über Essen, Trinken, Kleidung, über Geräte, über die Ausbildung, über die Rente, über den Urlaub zu machen? Wisst ihr, was die Lösung ist? Es gibt eine Lösung. Wisst ihr, was die Lösung ist? Matthäus 6, Vers 26. Das ist die Lösung. Steht da. Der Jesus sagt Folgendes. Seht die Vögel des Himmels an. Schaut, schaut zu den Vögeln des Himmels. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln auch nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann mit einer Sorge eine Lebenselle zu seinem Leben hinzufügen? Und wenn schon die Vögel von Gott in seiner Allmacht versorgt werden, wie viel mehr du? Und dann geht's weiter, Vers 28. Und warum sorgt ihr euch um Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes. Habt ihr schon mal Lilien gesehen? Die sind richtig schön. Betrachtet die, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, sie spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Also, wenn Gott schon die Blumen so kleidet, und es gibt bestimmt noch ein paar mehr Blumenliebhaber hier in der Gemeinde, guckt euch die mal an. Denkst du, wieso? Aber wenn Gott das schon macht, wie viel mehr wird er für dich sorgen? Und wisst ihr was, der Jesus hier macht? Er erinnert uns an die Allmacht Gottes. Und er will uns erinnern, vertraue ihm allein. Das ist die Lösung auf die Frage. Das ist seine Lösung auf die Frage. Denn der Christ, der Gott vertraut, ist ein sorgenfreier Christ. Das ist sein Fazit. Und Matthäus 6 spiegelt genau das wider, was wir uns heute in schon so vielen Abschnitten angesehen haben. Gott ist allmächtig und du sollst ihm vertrauen. Er ist vertrauenswürdig. Das ist die Lösung auf all die Fragen, die ich eben gestellt habe. Das ist die Antwort. Wenn du Gott vertraust, wie würdest du dann die Antwort geben? Und was passiert, wenn du Gott nicht vertraust, wenn du zweifelst, dass er wirklich die Kontrolle hat? Dann verschiebt sich dein Fokus. Dann verschiebt sich deine Priorität weg von Christus und seiner Gemeinde und dem Reich Gottes. Aber stattdessen trachte zuerst nach der Königsherrschaft Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und all das wird dir von Gott verschafft werden. Und weißt du was? Dazu kommt noch, dass du in einer ganz besonderen Stellung bist. In einer herausragenden Stellung. Und es ist nicht der ferne Gott, über den wir hier reden. Nein, du weißt, er ist allmächtig, aber dieser Gott, dieser allmächtige Gott, ist dein Vater. Es ist dein Vater. Wie vorhin schon erwähnt, du bist durch die Errettung sein Kind geworden. Und Paulus schreibt im Römerbrief Kapitel 8, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater! Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Man kann schon sehen, warum Paulus ein paar Kapitel später sagt, ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Das ist die Beziehung, die du hast, und sie ist einzigartig, denn dieser allmächtige Gott, vor dem nichts verborgen ist, der alles nach seinem Wohlgefallen tut, der über alles herrscht, er, der der wahre Besitzer von allem ist und zu jeder Zeit über alles verfügen kann, er ist dein Vater. Er ist dein Vater. Und du hast den Geist der Sohnschaft empfangen und du wirst mit ihm erben. Und das soll dich motivieren, das soll dich antreiben. Er sorgt für dich, er versorgt dich mit dem, was du brauchst. Nicht mit dem, was du denkst, was du brauchst, aber mit dem, was er weiß, was du brauchst. Was gut für dich ist und du kannst dich völlig auf ihn verlassen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, denn es ist das Reich deines Vaters. Und du darfst mit Genügsamkeit und mit Freigiebigkeit diese Schritte gehen, im Vertrauen. Bleib nicht stehen. Bleib nicht im Status quo, sondern gehe Schritte im Glauben. Da du deinem Gott und Vater vertrauen kannst und er würdig ist. Wie die Familie zu Anfang. Sie sind im Vertrauen diese Schritte gegangen und durften dieses Risiko eingehen, im Verzicht auf irdische Sicherheit, aber im Leben in Gottes Treue. Wir werden in den nächsten Predigten noch mehr zu diesem Thema uns ansehen, zum Thema Geld und Geben. Die Predigt heute soll euch eine Grundlage legen, damit ihr im Vertrauen auf Gott verankert werdet. Und das brauchen wir. Gott ist allmächtig. Wir haben so viel mit Geld und Besitz zu tun in unserem alltäglichen Leben. Aus dem Grund muss dein Glaube fest auf Gott ausgerichtet sein. Und denk daran, Gott hat die Kontrolle über alles und jeden. Denk daran, welche fatalen Auswirkungen Misstrauen hat. Und setze dein Fokus auf ihn, statt dich durch Misstrauen den Fokus verändern zu lassen, weil es verändert deine Handlungen, es verändert deine Entscheidungen. Und es setzt falsche Prioritäten. Du wirst dann Christus und sein Reich aus deinen Augen verlieren. Du willst ein sorgenfreier Christ sein und Gott mit deinem Geld und deinem Besitz ehren? Dann vertraue Gott. Er ist allmächtig. Und es ist eine gute Möglichkeit, dir das jetzt die nächste Woche zu einem beständigen Begleiter zu machen. In deine Überlegung, wenn du Entscheidungen triffst, die dein Geld und dein Geben und dein Besitz angehen, dann denk darüber nach. Vertraue ich Gott, dem allmächtigen Gott, der mein Vater ist? Lasst uns beten, ihr könnt gerne dazu aufstehen. Großer Gott und Vater, du hast uns daran erinnert, dass das Gras, was selbst so genial gemacht ist, dass es wächst, gemäht wird und verbrennt in der Sonne oder im Ofen. Und erinnerst uns daran, wie viel mehr wir wert sind. Denn wir sind deine Kinder. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Du bist unser Herr und Vater. Und wir sind so dankbar, dass wir nicht in dem Einfluss- und Regierungsbereich eines Gottes sind, der unfähig ist, der wankelmütig ist, der nicht treu ist, so wie viele Menschen und Regierungen es auf der Welt sind. Im Gegenteil, du großer Gott und Vater, wir dürfen auf dich vertrauen und wollen dir vertrauen, denn du bist der Allmächtige, sich niemals ändernde, gute, treue Vater, der uns rausgerissen hat aus der Rebellion und der du uns zu Kinder gemacht hast, zu Erben. Großer Gott, lehre uns, dir zu vertrauen in unserem alltäglichen Leben, mit unserem Geben, Gaben und dem Besitz, was ja alles von dir kommt, damit wir treue und gute Verwalter sind im Vertrauen auf dich und du mit all dem geehrt wirst. Amen.